Ihr hört die Ulmer Freiheit. Am Mikrofon für euch ist die Steffi und ich habe jetzt Herrn Rocco Unbescheid von Govinda am Telefon. Hallo, Herr Unbescheid.
Hallo.
Sie sind Gründungsmitglied von Govinda. Aus welchem Anlass oder nach welchem Ereignis wurde Govinda denn gegründet?
Ja, wir haben damals im Eine-Welt-Laden in Aalen gearbeitet, im Alter von 22, 23, haben uns aktiv mit Leid und Armut in der Welt beschäftigt und mit den Ursachen vor allem dafür. Und haben dann entschieden zu sagen, wir müssen aktiv durch eigenes Handeln zur Veränderung beitragen und haben dann in Nepal angefangen, als allererstes mit einem Waisenhaus. Und daraus sind mittlerweile Projekte für über 8000 Menschen geworden.
Sie haben es schon erwähnt, Ihre erste Handlung war es, ein Waisenhaus zu bauen. Wieso denn gerade ein Waisenhaus?
Ja, in einem Land wie Nepal, wo die Familienstrukturen vor allem der Hintergrund sind, sich über Wasser zu halten aufgrund der Armut. Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt überhaupt, ist es am wichtigsten, die Mittellosen zu unterstützen, die kaum auf Strukturen zurückgreifen können. Und deswegen waren Waisenkinder für uns der allererste Ansatzpunkt, bevor wir uns dann um Bildung, Ausbildung und komplette Gemeindeprojekte gekümmert haben.
Govinda ist schon seit 17 Jahren in Nepal aktiv. Was haben Sie denn alles schon erreicht?
Ja, also wir haben insgesamt 8 Projekte, durch die wir 8000 Menschen unterstützen könnten. Also ein Waisenhaus, 12 Schulen insgesamt aufgebaut, ein Reintegrationsprojekt, sodass die Kinder nach der Waisenhauszeit dann immer noch einen Anschluss für Studium und Bildung haben und dann wirklich in den Arbeitsmarkt gesichert kommen. Ein Ausbildungszentrum, dann in Westnepal komplette Gemeindeprojekte, wo wir Hebammen ausgebildet haben, wo wir komplett im landwirtschaftlichen Bereich, in der Gesundheitsversorgung, im Bildungssektor tätig sind. Und insgesamt, wie gesagt, sind es 8000 Menschen, die wir da unterstützen könnten bisher.
Wie ist denn die allgemeine Situation in Nepal in Bezug auf Armut und Sozialsysteme?
Ja, also Sozialsysteme, wie wir sie kennen, gibt es in keiner Art und Weise. Ne? Also wir kennen keine Renten-, Sozial- oder Arbeitslosenversicherungssysteme. Es gab in Nepal lange ein Kastensystem, das zwar per Gesetz abgeschafft ist, aber noch in den Köpfen der Leute drin ist. Das ist so einer der Hintergründe in Bezug auf die sozialen Gegebenheiten. Dann haben wir mangelnde Bildung, ne? Also wahnsinnig wenige Bildungschancen, eine hohe Analphabetenrate, Infrastruktur ist sehr, sehr arm. Wir haben in Gebieten in Westnepal nicht mal Zugang mit Straßen und die Frauen gehen in ein Erdloch, wenn sie ihre Tage haben, aufgrund von Glaubenssystemen, die noch vorhanden sind, die hunderte Jahre alt sind und wo dann auch ganz, ganz viel bewusstseinsbildende Arbeit passieren muss.
Wie groß ist denn die Zerstörung durch das jetzige Erdbeben und welche Regionen sind besonders betroffen?
Ja, das Epizentrum ist 81 Kilometer weg von Kathmandu und wir sehen ja, was in Kathmandu schon allein alles zerstört ist, jeden Tag in den Medien. Es gibt ganz wenige Teams, die bisher in die Region des Epizentrums vorgekommen sind. Gestern gab es erste Bilder, die man da gesehen hat aus diesen Regionen. Man geht davon aus, dass über 50% aller Häuser zerstört sind. Die Angaben zu Toten, die wir jetzt gerade haben, werden in keiner Art und Weise der Tatsache entsprechen. Wenn dann die Hilfsteams noch am Flughafen in Kathmandu stapeln, wo sogar Flugzeuge wieder abdrehen, wenn die dann wirklich erstmal in diese Gegenden kommen, dann werden wir erstmal das richtige Ausmaß der Katastrophe einschätzen können.
Wir haben es ja schon gesagt, Ihre Organisation baut in Nepal soziale Einrichtungen wie Waisenhäuser und Schulen. Wie schwer sind denn Ihre Gebäude beschädigt?
Ja, wir haben Risse in den Gebäuden. Wir haben zum Glück die Gebäude so bauen lassen, dass wir eine gewisse Erdbebensicherheit bis 8 in der Richterskala hatten. Das war ja jetzt knapp über dem, was das Erdbeben hergegeben hat. Wir haben seit 18 Jahren immer wieder davon geredet, oh Gott, hoffentlich trifft Nepal nie ein Erdbeben. Es ist eigentlich in der Landkarte der Seismologen als ganz rote Zone vermerkt gewesen. Bisher war es immer in Pakistan, Indien oder Tibet, dass es die Erdbeben gab. Wir stellen jetzt fest, dass wir Risse in den Gebäuden haben, zum Glück an den Sollbruchstellen, also an den Joints, die wir da haben. Aber es sind halt 30 Nachbeben mittlerweile gewesen. Also 30 Mal hat die Erde weitergebebt, während die Kinder und das Notfallteam und unsere Angestellten da draußen unter Zeltlagen geschlafen haben. Und das ist ein wahnsinniger Stress für die Leute, diese ganzen Nachbeben. Und Experten sind sich auch noch nicht sicher, ob es das überhaupt schon war. Was wir noch nicht wissen können und wo wir noch keine Angaben haben, ist, inwiefern alle 12 Schulen, die wir insgesamt im Land gebaut haben, inwiefern die alle stehen. Wir wissen hauptsächlich Bescheid über die Dinge, die im Kathmandu-Tal sind, also über die 5 Projekte. Da führen wir komplette Schadensvermisstenlisten, Kontaktlisten, haben ein Notfallteam, das sich da gerade immens kümmert. stellen die Wasser, die Grund- und die Nahrungsversorgung her und sind rund um die Uhr beschäftigt, auch einen Hilfskonvoi zusammenzustellen, der von Indien nach Nepal reingeht.
Ich habe im Internet gelesen und Sie haben es gerade bestätigt, dass bekannt ist, dass die Region extrem erdbebengefährdet ist und Sie haben vorgesorgt in Ihren Gebäuden. Wieso sind nicht alle Gebäude erdbebengesichert?
Ja, es ist das Thema, ne? Also man kann sehr, sehr viel an Input und Wissen bringen und so weiter, wenn Armut, mangelnde Bildung, mangelndes Verständnis für die Dinge nicht dann eben die Arbeit schwer machen und die Menschen da überhaupt den Zugang zu diesem neuen Wissen haben, dann kann man da viel erzählen, ne? Also wir haben die Häuser ja selber diesbezüglich gebaut, da haben wir wieder Wert drauf gelegt, dass die Kinder Erdbebentrainings kriegen. Aber letztendlich ist es ein entwicklungspolitisches Thema und man kann von ihnen dann natürlich nicht erwarten, dass sie bei ihren wenigen finanziellen Ressourcen, die sie haben, dann eine Infrastruktur bauen, die erdbebensicher ist, die sie gar nicht finanzieren könnten. Ne? Wir haben uns oft darüber aufgeregt, dass da alles an Gebäuden aus dem Boden geschossen ist über die letzten Jahre. Letztendlich muss man natürlich dann auch Verständnis dafür haben, dass das nicht so mega strukturiert wie bei uns alles verstanden und umgesetzt wird. Ne?
Wie lange wird es denn Ihrer Schätzung nach dauern, bis die Häuser und die Infrastruktur wieder aufgebaut sind?
Puh, ich habe gerade mit unserer nepalesischen Chefin telefoniert, die gerade auf dem Weg zu dem Hilfskonvoi ist und ihr auch nochmal zugesichert, dass wir ihr nicht nur jetzt die Nothilfe zur Verfügung stellen mit den Trucks und mit dem Notfallteam, das in Kathmandu da ist und das sich auch um die umliegende Bevölkerung kümmert und um die Projektgemeinden. Es ist noch nicht vollständig beurteilbar, weil die Hilfsteams sind ja noch nicht mal in allen Regionen unterwegs. Experten gehen davon aus, dass Kathmandu mindestens 10% seines Bruttosozialproduktes verlieren wird. Die ganzen Dinge, die da vom Weltkulturerbe, die ganzen berühmten Pagoden, Bauten, der Durbar-Square, alles, was da zusammengefallen ist, das wird man dem Land nie wiedergeben können. Nepal wird nie wieder dasselbe sein, was es mal war, für was wir es auch lieben. Und von den psychischen Traumen mal ganz abgesehen, es ist ja das stärkste Erdbeben seit 80 Jahren. Es ist wirklich zum heutigen Zeitpunkt nicht zu sagen, bis wann sich dieses Land von dieser Megakatastrophe wieder erholt hat. Wir wissen, dass es uns Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen wird, unsere Partner da unten jetzt maximal zu unterstützen mit allem, was uns möglich ist.
Sie bringen das Thema schon auf die nächste Frage. Wie werden Sie denn die Erdbebenopfer unterstützen, vielleicht beim Wiederaufbau helfen?
Ja, es hat mehrere Schwerpunkte, die wir mit unserem Team da unten, mit unserem Notfallteam da unten koordinieren und geplant haben. Das eine ist das Thema erstmal Kinder, also die weißen Kinder, die Angestellten rum, das Waisenhaus, um die Schulprojekte und so weiter erstmal abzusichern. Wasser, Nahrungsmittel dahin zu kriegen, diese Notunterkünfte immer mehr auszubauen, medizinische Versorgung, das ist schon herausfordernd genug in einem Land, wo jetzt jeder überfordert ist, wo keiner weiß, was die andere Hand macht, der Flughafen komplett überfordert ist, die Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, noch kein einziger Truck von irgendwelchen internationalen großen Hilfen bei uns angekommen ist. Also da erstmal die Grundversorgung sicherzustellen, das ist Herausforderung Nummer eins. Herausforderung Nummer zwei, die umliegende Bevölkerung, die sehr betroffen ist, zu versorgen. Das ist also auch Team 2 und Team 3 von uns ist damit beschäftigt, an die indische Grenze zu reisen, da den Hilfskonvoi, den wir zusammen mit der USTI-Stiftung zusammengestellt haben, wo Wasser, Reis, Linden, Medikamente, Ärzte, Decken, Kochutensilien, Solarlampen, all das drauf ist, in das Land und in die Krisen ihrer Region zu bekommen.
Wie viele Helfer haben Sie denn vor Ort?
Also unser Angestellten-Team haben wir vor Ort. Das ist normal ein Team von 60 Leuten, das wir da haben. Aber es ist natürlich gar nicht alle einfach oder möglich, jetzt alle zu erreichen. Ne? Und das Bot, also wir haben jetzt gerade ein Team von ungefähr 15 Leuten, was vor Ort ist. Unser Vizevorsitzender Roman Zislewicz ist nach Nepal geflogen. Jetzt gerade, während wir miteinander reden, kreist er über Kathmandu mit massig Verspätung in der Hoffnung, dass er da die Koordination seitens Govinda übernehmen kann. Und dann kommt die USTI Foundation India dazu, die ja das Personal mit den Ärzten stellt, wo auch die Geschäftsführerin jetzt mit dem Konvoi bis zur Grenze Nepals reist und da unsere nepalesische Vorsitzende dabei ist. Also ein 20-köpfiges Team jetzt, das stetig wächst, sobald dann auch die Angestellten, die wir jetzt noch nicht erreichen, gesichtet worden sind, kontaktiert worden sind, mit ihren eigenen Problemen, ihren eigenen zusammengebrochenen Häusern dann erstmal überhaupt den Überblick sich verschafft haben und dann wird das Team wieder stetig wachsen.
Haben Ihre Leute das Erdbeben dann heil überstanden?
Wir erfassen das stetig. Wir haben eine Riesenliste mit allen Kindern und allen Schulkindern, Waisenkindern, allen Reintegrationsjugendlichen, die schon außerhalb vom Waisenhaus leben. Erfassen das ständig. Wir haben zum Glück bisher noch keinen bestätigten Todesfall. Aber wir haben auch noch viele auf der Liste, die wir noch gar nicht kontaktieren konnten, weil die Netzwerke zusammengebrochen sind. Es ist wahnsinnig schwierig, da in Nepal jemanden zu erreichen. Natürlich auch wahnsinnig schwierig, sich fortzubewegen. Ja, ich hoffe, dass es so bleibt, dass wir niemanden verloren haben.
Fahren neben Ihrem Vize dann auch noch andere Vereinsmitglieder aus Deutschland nach Nepal?
Ja, also wie gesagt, unser Vizevorsitzender Roman, dann die Nita, die nepalesische Vorsitzende, und von meiner Seite ist es noch offen, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit den Hilfskonvois oder mit den Gütern und der Weiterversorgung, wenn Roman in Kathmandu nicht allein klarkommt, ebenfalls zu fliegen. Zurzeit ist es wichtig, dass wir hier ein Riesenteam als diesen Stab aufgebaut haben, maximale Hilfe mit Hilfsmitteln und Geldern auch aufgebaut haben, und wir kommen gerade gar nicht mehr hinterher. Das ist grad, sind gerade 18, 19 Stunden Tage mit 200, 300 Telefonaten am Tag, da die Arbeit zu bewältigen. Deswegen ist es scheinbar so, dass ich zum Beispiel jetzt selber erstmal noch verzichten werde, nach Indien oder Nepal zu fliegen, damit wir die Hilfsmittel runterkriegen und maximal finanzielle Unterstützung sicherstellen können.
Auf Ihrer Website waisenkind.de rufen Sie zu Spenden auf. Wie ist denn die Kontonummer und wie überweist man?
Ja, also überweisen mit dem Stichwort Erdbeben Nepal kann jeder, der uns unterstützen möchte, an die Govinda Entwicklungshilfe e.V. Das ist die Kreissparkasse Ostalb mit der Bankkarte 614 550 und dem Konto 805 015 135. Wir haben das alles auf der Website auf waisenkind.de auch hinterlegt, haben dort auch eine Sofortspendemöglichkeit eingerichtet, und dort sind auch laufend Updates. Wir machen täglich neue Pressereleases, neue Updates. Wie geht's den Waisenkindern? Wie geht's den Angestellten? Wie sieht das aus mit dem Hilfskonvoi? Und da kann man sich wirklich permanent auf waisenkind.de informieren. Wir stehen auch in Ulm am Wochenende, da kann man sich bei Carola mit c@waisenkind.de per E-Mail melden, wenn man da mitmachen möchte. Oder bei uns im Büro unter 07361 375 079.
Sie haben das Thema schon auf die Spendenaktion am Samstag in Ulm gebracht. Die ist von 10 bis 18 Uhr. Haben Sie denn genauere Infos dazu?
Ja, wie gesagt, also wir haben in ganz Deutschland jetzt Teams, die auf den Straßen tätig sind für uns mit Leuten. Govinda ist ja in Aalen entstanden und ganz viele Leute sind jetzt mittlerweile auch überregional für uns tätig. Und Carola und Christian, das sind ganz wichtige Leute, die unseren Verein von Kunst auf mit aufgebaut haben. Die haben gesagt, wir machen einen Stand in Ulm, wie sie gerade gesagt haben, von 10 bis 18 Uhr. Und möchten auch hier darauf hinweisen, auf diese Erdbebennothilfe für Nepal. Und man kann sie, wie gesagt, unter waisenkind.de, unter unserem Büro oder carola@waisenkind.de erreichen, am Stand kontaktieren, Infos zu den Projekten kriegen, Infos kriegen, was brauchen wir gerade am nötigsten, um diese Konvois am Laufen zu halten, wie kann man bei uns mitmachen, wie kann man sich da registrieren, dass es da alles sichergestellt ist. Es ist bewegend, das möchte ich auch nochmal sagen, wie viele Leute an verschiedenen Ecken in ganz Deutschland, in der ganzen Schweiz jetzt gerade auf der Straße sind, Aktionen machen, Stände machen, Presseartikel machen. In Leipzig sitzt zum Beispiel eine Mahnmacherin, 30 Nepalesen und ein Schweizer Aktionsteam, dem Leipziger Aktionsteam zusammen. Also es ist überwältigend, wie viel Hilfe wir kriegen, und wir freuen uns über jeden, der kommt und der sagt, ich mach damit.
Möchten Sie zum Abschluss des Interviews sonst noch was loswerden?
Ja, Dankbarkeit für all die Menschen, die uns jetzt unterstützen, und eine ganz große Hoffnung, dass wir unser Land da unten, dass wir auch das unser zweites Heimatland bezeichnen, dass wir das gesund wiedersehen, in irgendeiner Art und Weise, dass wir diese Krise überstehen, dass diese Nachbeben jetzt endlich aufhören werden da in Nepal. Und dass wir ihnen die maximale Unterstützung nach diesem Riesentrauma gewährleisten können mit der Unterstützung der ganzen Region, der ganzen Menschen in Deutschland und in der Schweiz. Ich merke immer wieder, wie privilegiert wir sind mit unserem Leben hier in unserer westlichen Kultur. Und wenn wir bereit sind, ein Stück davon abzugeben, dann haben wir in Nepal, glaube ich, gerade den absolut richtigen Ort, um da Hand anzulegen.
Herr Omescheid, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Hilfsaktion in Nepal. Danke ja, für das
vielen
Interview.
Vielen Dank. Liebe Grüße nach Ulm. Ne?
Ciao. Ja, danke. Tschüss. Free FM. Adieu.